Schönen Nachmittag wünsche ich. Herzlich willkommen hier bei unserer kleinen Gesprächsrunde auf dem Sofa bei der Pop-Up 2009. Mein Name ist Stefan Michme, moderiere bei Sputnik, für euch wahrscheinlich hörbar, oder bei Fritz, und habe die sehr, sehr angenehme Aufgabe, mit Bernd Begemann sprechen zu dürfen über einen Film, der da heißt Wir müssen alle mit. Deshalb einen vielleicht sehr freundlichen Applaus. Er hat sich extra rasiert, vor einer Minute noch, oder? Für Bernd Begemann hier bei der Pop-Up.
Das habe ich gern getan. Vielen Dank. Hallo Leute. So froh, hier zu sein.
Möchtest du noch irgendwas trinken? Ah, nee, der Kaffee ist schon bestellt.
Alles unterwegs. Das ist toll, wenn man seine Leute hat.
Wir reden über einen Film, den wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier sitzen, noch gar nicht wirklich gesehen haben, weil er noch nicht überall gelaufen ist. Er hatte Premiere vor ungefähr ein paar Monaten, im Januar hier in Leipzig auch, oder?
Ja, Welturaufführung in Leipzig. Das waren die einzigen, die es machen würden.
Wirklich, war das so?
Und Hannover.
Okay, weil ich habe mich nämlich gefragt, wenn er schon von dem sympathischen Tapete-Label in Auftrag gegeben wurde, warum es keine Uraufführung in, sag mal, spinnt ihr? Ihr könnt doch nicht Bernd Begemann Kaffee im Pappbecher bringen. Ich glaube, ich raste gleich aus.
Doch, das ist okay.
Das geht. Ich habe gedacht nämlich, wenn er von Tapete in Auftrag gegeben wurde, dann hast du mal als Kellner gearbeitet?
Nein, okay. Aber das hätte ich gerne. Ich hätte auch gern viel mehr Drogen in meinem Leben genommen. Aber es hat sich alles nicht ergeben.
Okay, warum nicht in Hamburg die Premiere?
In Hamburg ist er jetzt auch mal gezeigt worden. Wir brauchten Kinos, wir brauchten Orte, wo man einen Film vorführen kann und gleichzeitig ein Konzert geben konnte. Und da gibt es nicht so viele in Deutschland.
Okay, damit wir vielleicht auf einen Nenner kommen und ihr so ein bisschen wisst, was in dem Film so vorkommt, versuchen wir jetzt ein, wie hast du es genannt, ein Kunstprojekt, so ein alternatives...
Was, nein, wir wollten ihn nebenbei laufen lassen. Stefan, um das kurz zu klären, ich komme direkt von der Deutschen Bahn, die mal wieder ihre Versprechen nicht gehalten hat. Im Gegensatz zu mir, die sind so...
Die hast du eine Stunde Verspätung gehabt und kriegst kein Geld zurück, oder was?
Zweimal umsteigen, zwei Verspätungen. In den Medien war dauernd, oh, man kriegt sein Geld zurück. Ich meinte, ich bin dann zu der Schaffnerin gegangen, hier, ich verpasse mein Panel.
Und?
Naja, da hat sie mich wahrscheinlich gehasst, wenn ich so tuntig komme. Aber
die Frage ist,
aber wie soll man das sonst nennen? Und jetzt möchte ich mein Geld zurück, weil das überall auf den Titelseiten stand. Und sie meint, ja, davon haben wir auch gelesen. Behalten Sie doch einfach Ihr Ticket und in ein paar Monaten gibt es dann vielleicht auch Geld zurück.
Okay, ich hoffe, dass du uns alle auf dem Laufenden halten wirst, weil ich glaube, es interessiert alle hier, ob du dein Geld zurückbekommen hast oder nicht.
Ich habe es delegiert an die reizende Jennifer. Wenn irgendjemand von irgendjemandem Geld zurückkriegt, dann Jennifer.
Okay, zurück zum Film. Das wird, glaube ich, die Hauptaufgabe für mich sein, dass wir immer über den Film weiterreden. Da oben werden jetzt gleich, wenn Ronald ein Kommando bekommt, ein paar Ausschnitte zu sehen sein. Und es wäre schön, wenn du die zwei Minuten, die da zu sehen sind, ein bisschen kommentierst, Bernd.
Okay, visuell gibt der Film nicht so wahnsinnig viel her. Es ist mit einer einzigen Kamera gedreht worden und der Kameramann war völlig irre.
Komm, wir setzen uns rechts und links hin und ja. Du kommentierst die zwei irren Minuten, die man jetzt sehen kann. Ronald, bitte fahr ab. Das wollte ich schon immer mal sagen.
Wollen wir uns nicht lieber so unterhalten? Wir haben sehr
viele... Aber es ist total sexy, finde ich. Es sieht gut aus. Ja, Ronald. Okay. In erster Linie sind auf jeden Fall immer Künstler zu sehen, die von einem Kameramann gefilmt wurden, der echt irre ist, wie du schon gesagt hast. Und ich habe auch in einer Kritik gelesen, dass es sehr schön ist, weil hauptsächlich der Hintergrund immer zu sehen ist.
In bestimmten Augenblicken, wenn die Musiker zum Beispiel über ihre beengten Wohnverhältnisse reden, gibt es so einen völlig unmotivierten Reißschwenk auf Plattenbauten, was irgendwie Nouvelle Vague ist und irgendwie auch ist.
Du hast gute Klamotten an in dem Film.
Ja, das war mein Ziel, alle zu beschämen, mit denen ich spreche. Das sind Wolke und wir sitzen in Köln und sie haben das Essen mitgebracht, das nennt sich Halve Hahn und Kölner essen das. Und du denkst so, Halve Hahn, toll, Geflügel, aber das ist Weißbrot mit Käse.
Oh Gott. Wieder was dazugelernt. Und ihr habt auf jeden Fall auch darüber geredet, was Wolke zum Beispiel auch bei der Musik hält. Warum sie Musik machen und nicht, warum sie Musik machen, um Geld zu verdienen.
Ich habe folgenden Gedanken zu der ganzen Sache und zwar, man hört immer noch von allen Kreisen, sowohl wenn über Mainstream-Künstler wie, weiß ich nicht, Cliff Richard oder so gesprochen wird oder über heiße neue Indie-Rock-Künstler, hört man immer wieder dieselbe Legende und zwar, Er ist so natürlich geblieben. Er steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Er geht immer noch in seine alte Kneipe und guckt immer noch die Fußballspiele von seinem Lieblingsblabla-Verein. Und von wegen, oh, die sind wir die Konsumenten, egal ob es Mariah Carey-Fans sind oder Indie-Rock-Fans, wir sollen glauben, dass diese Künstler wie wir sind. Okay, das sind sie nicht. Nie gewesen. Der Gedanke daran, später mal Musik machen zu können, entfernt alle, die ihn denken, von Anfang an. Man ist von Anfang an entfernt von den Leuten um sich herum. Man denkt, okay, das sind eure Probleme. Ihr kümmert euch um euren Durchschnitt, ihr kümmert euch um eure Bewerbungsgesprächunterlagen. Für mich zählt das nicht. Ich bin raus, ich bin nicht in eurem Spiel, ich bin in einem höheren Spiel. Das ist, was die meisten Musiker denken. Das sind fast hybrisartige Gedanken für Leute, die sich mit der griechischen Mythologie nicht auskennen. Hybris ist, wenn man die Götter herausfordert, was die Götter immer bestrafen, weil das ihre Funktion ist in der griechischen Mythologie und auch hier bei uns.
Würde das bedeuten, dass all die Künstler, die du gesprochen hast, die Rolling Stones herausfordern?
Nein, sie fordern ihre für sie angelegte Biografie voraus. Egal, wo wir reingeboren werden, es ist ungefähr klar, wie das läuft. Wir werden mit 15, 16 zum ersten Mal knutschen, wir werden wahrscheinlich in der Wäscherei unseres Onkels anfangen, irgendwas. Es ist irgendwas, es gibt so den Ablauf, einen bestimmten Alltagsgroove, nach dem wir wippen können oder nicht. Und die Leute, die ich interviewt habe, die meisten Leute auf dieser Messe, wir haben uns entschlossen, nicht so zu wippen. Wir wollen einen schärferen Groove in unserem Leben. Das wird manchmal bestraft. Die Frage war also nicht, wie lebst du von der Musik, sondern wie lebt man mit Musik? Wie lebt man mit den Konsequenzen? Wie hält man die Konsequenzen aus für diese Anmaßung? Dass man sagt, für mich gelten andere Regeln.
Was sind die meisten Konsequenzen oder die härtesten Konsequenzen, die du zutage fördern konntest?
Man kann meistens keine Familie ernähren, also selbst Leute, die relativ... Ich meine, Polarkreis 18 haben Nummer 1 Hit und können sich noch nicht leisten, mit ihren Eltern auszuziehen. Ist das? Ich finde das sehr hart. Das ist. Ich kenne zum Beispiel einen Typen, der hat nichts weiter gemacht als CDs für Tanzschulen. Sein Ding war, er hat CDs gemacht mit den großen Hits, aber nach den Anforderungen von Tanzschulen, also Depeche Mode Song im Disco Fox Beat und Gott, es gibt so unglaubliche, der Typ hat 3 Häuser, aber Leute, die Nummer 1 Hit haben, können nicht bei ihren Eltern ausziehen. Gott.
Also dieser Satz, den du gerade gesagt hast, ich zeige nicht, dass wir Musik machen, um Geld zu verdienen, sondern warum wir Musik machen, ist der eine Satz, der sehr oft genannt wird im Zusammenhang mit dem Film. Der andere Satz ist, dass die Entstehungsgeschichte interessanter ist als der Film selbst.
Das würde ich nicht sagen. Dieser Film ist sehr lustig. Oh, das ist mit... Erdmöbel aus Köln und Gott, ich trage genau dasselbe wie bei Wolke, weil das auch in Köln war, egal.
Oh Gott, du hast 2-mal das gleiche Outfit an, aber das ist doch auch gut, ist doch in Ordnung.
Achte mal auf den bescheuerten Pulli, den ich mit George Cameron trage.
Mal sehen, ob wir es sehen werden.
Und Erdmöbel stellt sich dann raus, dass der Typ
der Sänger
ein Erzieher von Erziehern ist. Er bildet also Lehrer aus, was ich so süß finde. Aber es ist, wie er es sagt. Man muss den Film mal gestern liefern. Hat jemand gestern den Film gesehen, zufällig?
Mach mal. Hast du vielleicht nachher auch noch eine Frage
dazu? Kann ich mal zu dem jungen Mann hingehen und ihn fragen, ob es ihm gefiel?
Ja.
Okay. Ich würde nur wissen, ob
ich soll dir übrigens, während du gehst, überbrücke ich die Zeit. Ich soll dir einen Gruß von Elke, von Paula bestellen, von Elke Brauweiler, die du auch interviewt hast. Ja. Sie würde gern mal sehen, was sie in dem Film gemacht hat, weil es ist 2 Jahre her und sie kann sich nicht mehr erinnern.
Okay. Okay, mich würde interessieren, wie du unvoreingenommenerweise den Film gefunden hast. Hast du dich amüsiert? Gab es ein paar Lacher für dich?
Ja.
Danke. Okay, also, hey.
Du, Bernd, wenn du demnächst bei Sputnik einen Job möchtest, so Interviews funktionieren echt gut.
Ich bringe die Wahrheit aus Leuten raus.
Kurz und knapp, so wie wir es wollen. Es war nicht rauszufinden, wer eigentlich der Regisseur ist, weil, nochmal auf die Entstehungsgeschichte nochmal zurückzukommen, angeblich, habt ihr euch das ausgedacht? Habt ihr euch beim Mainstream abgeguckt? Wir müssen eine krasse Geschichte erfinden, damit viele Leute aufmerksam auf den Film werden? Oder stimmt es wirklich, dass angeblich Leute von Tapete sich auf illegale Weise das Filmmaterial besorgen mussten, weil der Mensch, der den Film schneiden sollte, sich nicht mehr gemeldet hat? hat sich
nicht ein Jahr lang nicht gemeldet. Keine
Wirklich,
E-Mails,
stimmt das?
Deshalb ist der Film ein bisschen überholt. Ja, alle Leute, die im Film drin sind, arbeiten noch und haben CDs rausgebracht, aber die sind eigentlich eine CD weiter als in dem Film. Auch im Indie-Rock ist immer dieser CD-Jahreszyklus. Ich merke das manchmal bei einigen Musikern, zum Beispiel in den Aeronauten. Viele Leute machen nur noch CDs, um auf Tour gehen zu können und halten dann Lieder zurück, machen auf jede CD ordentlich 12 Songs, gehen dann wieder auf Tour, bloß nichts verschwenden. Junge, Junge, Indie-Rock darf nicht so vorsichtig werden.
Für alle, die das nicht mitbekommen haben, also Tapete Records haben diesen Film in Auftrag gegeben und Bernd ist unterwegs gewesen mit einem Kameramann, der völlig irre ist, einem Regisseur, von dem ich nicht herausgefunden habe.
Es war derselbe, der Regisseur und der Kameramann, es waren wirklich kleine Themen.
Dieser Irre ist das, ach so, verstehe. Und das Material ist verschollen gewesen, dieser Mensch hat sich ewig nicht zurückgemeldet, dann wurde auf illegale Weise das Material besorgt und angeblich, und das ist eine echt sympathische Geschichte, haben Tapete-Leute sich bei Amazon ein Buch besorgt. Gekauft.
Wie schneide ich meinen Dokumentarfilm?
Und so ist dieser Film fertig geworden.
Irgendwie, das ist so eine typische Indie-Rock-Geschichte. Und ich muss sagen, wenn irgendjemand hier unter den Anwesenden die Möglichkeit hat, ein Mainstream-Künstler zu werden, greift diese Möglichkeit. Es ist so viel angenehmer.
Was ist viel angenehmer, ein Mainstream-Künstler zu sein?
Bessere Hotels, Projekte können schneller finanziert werden, auf der anderen Seite merkt man, dass es von begeisterten Amateuren gemacht wurde. Ich muss leider sagen, wenn Elke wirklich da wäre, ich habe den Film nicht geschnitten.
Sag bitte nicht, sie ist nicht in dem Film zu
sehen. Ich erzähl dir mal, was alles rausgeschnitten wurde.
Ich glaube, ich raste gleich aus.
Elke, genau. Und ich kann auch sagen, warum Elke, glaube ich, rausgeschnitten wurde. Sie war einfach zu nett. Sie war zu reizend. Sie war zu sympathisch.
Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit ihr sprechen können und da sagte sie mir, dass es total sympathisch, nett und reizend war. Auf dem Balkon bei ihr in Berlin, du warst auch nett und reizend.
Das sah zu einer sehr neuen Mitte aus. Wir wollten mehr das Kaputte.
Das heißt, ich am liebsten würde ich, also sie hat mir gerade gesagt, sie muss jetzt gerade auf einem Bauernhof bei Klaus Grabke mit einer Band namens Familie Staub. Ein Duett einsingen. Deshalb ist sie jetzt gerade nicht erreichbar. Ich hätte es gern möglich gemacht, ihr jetzt an dieser Stelle zu sagen, dass sie nicht in dem Film
ist. Könntest du das bitte ganz lange rauszögern, bis ich die Stadt verlassen habe?
Sie ist ja nicht hier.
Ich habe es auch nicht geschnitten.
Okay. Es gibt auch eine Geschichte mit Klee, oder? Mit Klee und irgendwelchen Drogen und so.
Oh Mann, das war so toll. Wir haben einen tollen Augenblick. Wir haben Klee abgepasst, als sie von einer Tour zurückkam. Völlig abgefuckt. Völlig auf Drogen. Okay, wir nehmen mal an, es waren leichte Drogen. Oder nein, wir nehmen mal an, sie hatten einen kleinen Schwips vom Tourbus und hatten wirklich große Pupillen. Und,
das ist doch echt schlimm, wenn so ein Bus wackelt, da wird man echt düdelig.
Und dann, genau, es lag am Bus wackeln. Und
so
dann
aus,
das war so cool, weil es war 3 Uhr früh und das war so eine typische Musiksituation. Dieser Augenblick, dieser rasende Leerlauf nach Natur, dieses Gefühl, dass wie beim Auto, das wo man das Gaspedal voll durchdreht, aber es ist kein Gang eingelegt. Das ist das Gefühl nach dem Auftritt und das ist noch mehr das Gefühl nach einer Tournee. Ich kann nirgendwo hin. Und natürlich nimmt man dann Drogen. Das ist völlig in Ordnung. Hey Kids, es ist okay, Drogen zu nehmen, sofern ihr mir welche abgibt. Und das ist irgendwie rausgeschnitten worden, weil das ist das Gegenteil von einem Elke-Interview.
Verstehe ich nicht.
Aber das beste Teil war, dass wir eine Stunde lang über Sanifair-Bons, Fluch oder Segen, diskutiert haben.
Und um Kekse ging es auch, glaube ich.
Und was?
Um Kekse ging es irgendwie auch.
Okay.
Kekse oder...
Was auch fehlte, war Robocop Kraus morgens um 10 an der Dönerbude, die auch gerade aus ihrem Nightliner kam und waren da wie so wirklich, wirklich übernächtigte Maulwürfe vor der Dönerbude. Und wir so, hey, das ist noch Robocop Kraus. Jungs, wir haben die zufällig auf der Straße getroffen. Wie geht's euch denn so? Frankreich Festival gespielt. Und was macht er als nächstes? Weiß nicht, wir haben das Skandinavien, glaube ich. Ne?
Döner essen wäre die wahrscheinlich adäquate Antwort gewesen. Das Schöne ist ja, bist du vertraut mit der DVD und wie sie zusammengestellt ist, weil angeblich ist da das rausgeschnittene Material alles drauf. Das wäre dann quasi, ohne dass das hier eine Verkaufsveranstaltung ist, die Möglichkeit, all diese Szenen, die du jetzt so zauberhaft beschrieben hast, zu sehen.
Stefan, ich bedanke mich für die Gelegenheit, meinen Film zu pluggen. Ich dachte, wir reden generell über Film und Musik, aber mach ruhig weiter Werbung für diese tolle DVD. Oh, das sind, ach.
Ja, wer denn?
Britta.
Ach. Und?
Christiane Rösinger ist irgendwie einer der besten Songschreiber, /in, geschlechtsunabhängig überhaupt. Und sie sagt so wundervolle Sachen in diesem Film. Das muss man eigentlich gehört haben, um es zu glauben. Sie sagt wirklich solche Sachen wie, ach, ich weiß nicht, wenn ich... Ich glaube nicht, dass ich meine eigene Musik mögen würde, wenn ich sie höre. Ich höre auch gar keine Musik mehr. Das ist alles so uninteressant. Wenn Leute auf Deutsch singen, das ist sowieso alles doof. Aber wenn die auf Englisch singen, das ist noch döver. Ich glaube, ich mag das alles nicht.
Und dann?
Okay, ich kann das jetzt nicht so wiedergeben. Ihr müsst es in diesem Christiane Rösinger-Groove hören. Das ist keine besondere Erkenntnis, aber es ist so poetisch.
Warum ist denn eigentlich Dirk Darmstädter in dem Film nicht drin, der ja einer der Macher von Tapete Records mit ist?
Ich glaube, das hat was mit Anstand zu tun.
Kannst du es mir erklären?
Ich trete nicht in meinem... Okay, Bob Geldof hat auch gesungen bei Live Aid.
Deshalb frage ich.
Stimmt, Dirk. Dirk ist eigentlich nicht bekannt als... Ich habe keine Ahnung, du musst Dirk fragen.
Vielen Dank. Okay, aber man muss natürlich auch festhalten, dass nicht nur Tapete-Acts in dem Film vorkommen, sondern...
Ach, überhaupt nicht.
Auch ganz viele andere.
Ja, aber wie bei allen Filmen, auch bei diesem Film gilt Folgendes, es ist mehr nicht drin, als drin ist.
Lass mich kurz darüber nachdenken. Ja, ich hab's.
Yeah.
Wenn du schon darauf angespielt hast, Musik und Filme, wann hast du in einem Film das letzte Mal gute Musik entdeckt?
Das Verrückte ist, dass schlechte Musik oder mittelgute Sachen fantastisch sind, wenn sie passend sind. Also, es ist irgendwie Allgemeinplatz, aber zum Beispiel in Quentin Tarantino-Filmen hast du extrem gut ausgesuchte Musik. Was du daran siehst, dass er sucht Lieder aus, die den meisten Menschen völlig unbekannt sind, kombiniert sie mit Szenen, die eigentlich nicht dazu passen oder die sie ironisch, zum Beispiel die berühmte Ohrfolter-Szene aus Reservoir Dogs, wo es so einen nicht so aufregenden Mid-70er-Folk-Pop-Song namens Stuck in the Middle with You von Steeler's Wheel gibt. Das Lied ist an sich genommen, die Folter-Szene ist ein bisschen eklig. Zusammen mit dem Lied zusammen ist das ein wirklich starkes Statement und es ist irgendwie Kunst. Also zum Beispiel Kevin Smith sucht seine Musik nicht gut aus. Also ich weiß nicht, hat jemand Clerks 2 geguckt? Zufällig.
Warte mal. Nein, keiner. Es ist total interessant, dieses Beispiel.
Was ich nicht verstehe, weil in Clerks 2 gab es eine Tiersex-Szene. Wo wart ihr?
Warte, darf ich... Das hat was mit Anstand zu tun.
Tiersex-Szene kann man sagen.
Ja? Okay.
Doch. Tiersex-Szene. Ich hab's schon wieder gemacht. Und Kevin Smith hat diese Art, dass... Die Musik zum Beispiel, wenn man jetzt diese beiden willkürlich vergleicht, die Lieder, die Kevin Smith aussucht für seine Filme, bringen die Filme nicht weiter. Die verdoppeln einfach nur das Gefühl, was wir eh schon sehen. Zum Beispiel ein Typ sitzt allein im Auto in Clerks 2 und denkt über die Vergangenheit nach und wir hören 1980 irgendwas von den Smashing Pumpkins. Ich weiß nicht, welches Jahr dieses Lied. Du, 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 du. Also der Typ ist sowieso schon nostalgisch und wehmütig und dann hören wir dieses nostalgische und wehmütige Lied. Das macht überhaupt nichts dann. Das ist einfach nur, oh, ich habe das passende Gefühl zu dieser Szene, aber es bringt die Szene nicht weiter. Es gibt der Sache keine zusätzliche Dimension.
Also bei Quentin Tarantino ist es ja so, dass er mal in einem Interview gesagt hat, dass er die Musik... Also, dass er erst an sein Plattenregal geht und in seiner Musik herumsucht, bevor er anfängt, das wirkliche Buch und die Auflösung und sowas zu schreiben. Wie es bei Kevin Smith ist, weiß ich nicht. Wie war es bei dir und dem Film? Ihr habt einfach nur Bands willkürlich angesprochen, die ihr kennt.
Genau. Leute, die mit uns reden würden. Einige haben nicht mit uns geredet. Warte mal, wir hatten nicht mit uns geredet.
Habt ihr jemanden angefragt und er hat abgelehnt?
Ja, da haben nicht geantwortet, weil sie zu abgespaced waren. will ich auch gar nicht genau wissen. Ich bin einfach nur froh, dass der Film fertig geworden ist. Und
für wen ist denn der eigentlich?
Erstmal für alle Beteiligten, dass wir sehen, dass wir das überhaupt hinkriegen. Und ich wollte auch ein bisschen die menschliche Anstrengung würdigen. Ich wollte ein bisschen ein Denkmal setzen für all diese unbesungenen Helden, die im Keller ihre Wahrheiten an dunkle Wände schmieren und kaum einer verirrt sich in ihre Kellerverliese und nimmt diese Wahrheiten wahr, aber sie sind dort, sie arbeiten Tag und Nacht und
vielleicht auch ein Film für die Leute, die ständig sich bewegen müssen in diesem Zwischenraum, den man schwer beschreiben kann, zwischen Gas geben und Bremse treten, also zwischen Bühne und Erfolg, zum Beispiel auch auf den Pop-Up-Festivals, die ja heute Abend auch wieder zu sehen sein werden, und dann der Realität, dass man am Montag, ich glaube, irgendeine Band muss auch in einem Callcenter arbeiten nebenbei, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war.
Da sieht man von Anayo.
Ja, genau.
Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher.
Also, warte, jetzt will ich mal in die Leute gehen, ich frage mal jetzt irgendwie gleich hiervon, hättest du gedacht, dass jemand von Anayo im Callcenter arbeiten muss?
Ich wusste es.
Klappt bei mir genauso gut wie bei dir.
Hast du noch Nebenjobs, Stefan?
Mein Radio ist mein Nebenjob.
Okay, und was ist dein Hauptjob?
Musik machen.
Okay, sorry, kenne ich deine Band? Ich bin so ein Ignorant. Nee.
Das ist gerade. Wer hat da gerade applaudiert? Das war sehr schön.
Dein Bassist.
Du bist raus.
Bassisten sind gehässige Wichser. Die wollen Kalif anstelle des Kalifen sein.
Fangen wir jetzt an, Musikerwitze zu machen.
Ich würde mich hüten.
Wollen wir jetzt das Spiel spielen? Jeder von uns beiden macht Musikerwitze abwechselnd und wer als erstes keinen mehr weiß, hat verloren.
Ja.
Nein, das können wir nicht machen.
Brauchen wir ein Publikum oder nicht?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wobei, ich krieg ja auch nur, also ich krieg eine ganz schöne Gage heute auch, die sehr toll ist.
Ja, ich gar nicht.
Eine Flasche Wodka. Wollen wir uns die teilen?
Flasche Wodka?
Das ist meine Gage.
Da würde ich eine halbe kriegen. Ich bin reich.
Nein, um zurückzukommen auf meine Frage. Ist das ein Film für diese Menschen, irgendwie, die das machen, weil sie es machen müssen, auch wenn es keiner verstehen kann, und du eigentlich von deinen lieben Verwandten, von wem auch immer, die Antwort kriegst auf die Frage, findest du es gut, was ich mache? Ja, aber bitte nimm jetzt einen anständigen Job.
Diese Problemstellung erinnert mich an den Film Club der Toten Dichter. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann. Das war ein sehr populärer Film, der aus irgendeinem Grund in der Vergangenheit spielte. Er spielte in den 50er Jahren. Es geht um viele Sachen in dem Film, aber der Haupthandlungsstrang ist, dass ein junger Mann in einem Internat möchte unbedingt Schauspieler werden und seine gemeinen, reaktionären, verbiesterten Eltern verbieten es ihm. Und der junge Mann zerbricht an diesem Druck und kann seinen Traum, Schauspieler zu werden, nicht leben und bringt sich um. Das kann man wohl verraten, ohne den Film zu verderben für all die noch gucken. Das war ein sehr nostalgischer, schöner Film. Leute haben geweint. Meine Analyse war, Leute haben sich gesehnt nach diesen schönen Problemen, dass einem jemand irgendwas verbietet. Was ich glaube, ist, dass wir nicht das Problem haben, dass sich wohl meine Verwandte zu sehr einschalten. Heutzutage ist es doch eher so, oh, ich will Schauspieler werden. Ja, mach doch, was du willst, aber häng uns nicht auf der Tasche. Wir haben nicht mehr diese Situation wie früher. Es gibt nicht mehr diese Repression. Es gibt, auch Eltern können passiv-aggressiv sein. Und das ist kein Recht von Teenagern oder Nirvana-Fans. Also, tut mir leid, dass ich so ein bisschen weit ausholen musste, um deine Frage zu beantworten. Ich höre das natürlich, ich höre das nicht mehr von meinen Eltern. Ich höre nur sowas wie, du könntest mal wieder die, weiß ich nicht, Lampen im Flur austauschen oder sowas.
Bei Ihnen oder bei dir?
Bei Ihnen, bei mir, nein. Wir wohnen auseinander und ich besuche sie alle 3 Wochen.
Auf welches Konzert wirst du heute Abend gehen?
Oh, ich komme direkt von der Deutschen Bahn und ich bin immer noch voller Hass.
Und warst pünktlich?
Ich würde gerne meine Medorn-Voodoo-Puppe wieder vollpieksen, aber...
Ich will dich ja nicht verärgern, aber Medorn hat mit der Deutschen Bahn nichts mehr zu tun.
Ja, das sagt man. Und wen hasse ich jetzt? Ich meine, wir müssen dem Hass ein Gesicht geben. Wir können es nicht alles auf die Russen oder die Amerikaner schieben. brauche einen lebendigen...
Du meinst also, dass Medon noch im Hintergrund die Fäden bei der, die Fäden bei der Deutschen Bahn zieht?
Medon hat dafür gesorgt, dass die Bahn unsexy wird und hat dafür gesorgt, dass sie unlässig und unentspannt wird und dass man immer auf die Minute genau da sein muss und dass man jedes Versprechen halten muss, das man der Bahn gegenüber gibt oder dass die Bahn nie, nie, nie irgendein Versprechen halten muss. Und das war Medons Schuld. Er wollte Bahnhöfe in Flughäfen verwandeln und er hat den Stress geholt und den Komfort entfernt und dafür werde ich ihn immer hassen. Ist das denn zu schlimm, das so zu sagen?
Nö, ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass ich so eine Wahrheit heute hier zutage fördern kann auf der Pop-Up-Messe. Finde ich großartig. Darf ich noch eine andere Frage stellen? Stimmt es eigentlich, dass du hier in den 90er Jahren zu sehen gewesen bist, auch in Halle und Leipzig, mit einem weißen Golf, wo das Kennzeichen HHBB war?
Es war kein weißer Golf. Aber ich glaube, es war ein goldener Audi 90. Und ich weiß, dass es vielleicht den Rahmen sprengt, aber ein Audi 90 war ein Audi 80 mit dem Herz eines Audi 100. Ein 5-Zylinder Porsche Motor. Und die Scheiße haben mich nicht vom Werkstattgelände gelassen. Irgendeine spießige Scheiße mit, oh, Verkehrssicherheitsgefährdung, bla bla. Arschlöcher. Und ich muss aber in Trier spielen und die so, nee, nicht mit dem Auto, dann mache ich mich strafbar. Was soll ich denn machen?
Ja, was hast du gemacht?
Mieten Sie doch ein Auto. Ja, okay. Haben Sie ein Auto zu vermieten? Nö. Gibt es hier eine Autovermietung? Nö. Gott, wie soll ich nach Trier kommen? Ich verliere hunderte von Euro. Und er, kaufen Sie doch ein Auto. Okay. Haben Sie Autos zu verkaufen? Ja. Wo stehen denn Ihre Wagen? Unser Wagen steht dort. Und den habe ich natürlich sofort gekauft, denn wenn ich eins gelernt habe, ist ein silberner Touran, was wirklich ein unsexy Auto ist, aber viele, viele Fächer und Klappen und ich kann das nur empfehlen. Und wenn ich irgendwas gelernt habe in all diesen Jahren in Indie-Rock, ist es immer das Erstbeste nehmen.
Auch beim Plattenvertrag.
Du glaubst doch wohl nicht, dass es noch ein Angebot gibt.
Das ist ein Satz, den ich gerne so im Raum stehen lassen würde. Ich würde euch die Möglichkeit geben, wenn ihr möchtet, noch eine Frage zu stellen. Aber ansonsten habe ich im Rahmen meiner Nebenbei-Interview-Tätigkeit in den letzten Jahren gelernt, zu merken, wann ein Interview nicht mehr besser werden kann. Und mit dieser Aussage eben, glaube ich, wäre es auch beendet. Wenn jetzt irgendjemand mittels Handzeichen zu verstehen gibt, er hätte an Bernd Begemann noch eine Frage, wenn es für dich kein Problem ist, wird er sie sicherlich beantworten.
Ich wäre so glücklich, wenn
ansonsten
sich jemand für irgendwas interessiert.
Bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich sowohl über Herrn Medon, über die Deutsche Bahn, über das Geld, was es nicht zurückgibt, über den Film Wir müssen alle mit, den wir da oben gesehen haben und über einen kleinen Teil deines Lebens, Bernd Begemann, hier was zutage fördern konnte auf der Pop-Up 9. Und ich sehe kein Handzeichen, ich sehe kein Handzeichen, ich sehe kein Handzeichen. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Wenn es da unten nur halb so viel Spaß gemacht hat, dann war es ein gutes Gespräch.
Echt schon aus? Ich meine, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, damit es hier ein bisschen voll wird und gerade sind alle da und wir wollen wieder aufhören.
Na, pass auf, also wir können... Ey, ich habe für eine halbe Stunde eine Flasche Wodka ausgemacht. Ich meine, da bin ich beinhart, ja.
Dafür lassen Sie deine Band spielen.
Nee, die ist viel zu scheiße und viel zu kommerziell.
Das höre ich gerne. Ein zu kommerziell gibt es nicht. Das ist ein Indie-Rock-Mythos. Egal. Okay.
Was? Nee, erzähl ruhig. Zu kommerziell geht's nicht. Lass dich aus. Ich meine, die Leute wollen das hören. Hast du ja gemerkt.
Ich denke nicht, dass es sowas gibt.
Zu kommerziell.
Ja, aber vielleicht wäre das ein anderes Panel. Keine Ahnung. Okay. Oh, das ist der Typ von Fink. Er erklärt mir, was Kunst ist.
Was ist Kunst? Wir hören ihn nicht.
Du musst den Film sehen. Du musst.
Das Ding ist, ich konnte ihn im Vorfeld dieses Gesprächs leider nicht sehen. Habt ihr eigentlich jemals probiert, diesen Film an irgendwelche Verleiher zu vergeben oder anzubieten?
Ja, es gibt jetzt wohl einen kleinen Verleih. Und fürs Fernsehen ist es ein bisschen zu schroff. Und,
aber ich meine, die ganzen Fernsehsender geben doch jetzt fürchterlich damit an, dass sie Filmemachern wie dir, ich sage jetzt einfach mal Filmemacher.
Nee, ich bin kein Filmemacher, ich bin da nur so rumgestolpert.
Dass sie Kreativen wie dir die Chance geben, nachts um 1.30 Uhr ihre Filme zu zeigen. Du kannst dich gerne auf mich berufen, ruf beim MDR an.
Echt jetzt?
Scheiße, ich bin am Montag gefeuert.
Oh, das ist süß, das ist Nils Frevert und er erklärt, wie der Erfolg von... damals Nationalgalerie mit Evelyn, dass der Erfolg eigentlich zu früh kam, obwohl sie 3 Jahre darauf hingearbeitet haben. Und das ist so ein berühmter Reisschwenk-Zoom, dieses
verrückten Kameramann. Verrückten Kameramann, der gleichzeitig der Regisseur war. Ist denn jemals, herausgekommen, warum dieser Mensch sich nicht zurückgemeldet hat?
Ich schätze mal eine Psychokrise. Diese Leute sind alle so labil. Das ist
ja, da muss man ja respektvoll sein. Es könnte sein, dass wir uns jetzt darüber lustig machen, aber ist er denn wirklich irgendwo eingeliefert gewesen und hat sich deshalb nicht zurückgemeldet? Oder weil ihr seid doch angeblich bei ihm eingebrochen. Wie ist denn die wahre Geschichte gewesen?
Wenn jemand nicht mit mir sprechen will, gehe ich doch mal davon aus, dass er eine Psychokrise hat.
Das stimmt. Jeder möchte mit dir sprechen. Nein, sag mal, was ist denn die Geschichte da gewesen? Musstet ihr in eine Wohnung, also musstet ihr wirklich eine Wohnungstür aufbrechen, irgendwo das Material suchen und so weiter?
Nein, ich war nicht persönlich dabei, aber ich bin sicher, dass alles im Rahmen des Gesetzes ablief.
Ich bin noch nicht bei den Bullen, Mann. Ich will die Geschichte hören,
nein,
weil das spannend
du nicht.
Klingt.
Du siehst aus wie ein fescher Undercover-Cop.
In einer Vorabendserie beim MDR.
Ja, und wie so ein Typ, der siebte.
Mit schlechten Schnitten, in schlechter Kameraführung, schlechter Regie, schlechten Texten und schlechter Musik.
Wieso gibt es eigentlich nicht sowas wie Deutschland sucht den Indie-Superstar?
Das ist eine Frage, die wir jetzt beide auch weiter... Also ich meine, können wir das Panel erweitern? Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde länger Zeit als geplant. Warum gibt es sowas nicht? Würdest du das moderieren?
Ja, natürlich. Und dann geht es nur darum, wer am meisten mittelschnelle Akustik-Pop-Songs mit A-Moll anfangen lassen kann und darüber singen kann, dass seine Freundin nicht zurückruft und dass sowieso alles so ein bisschen traurig ist. Klangelangelang. Ja.
Glaubst du, da würden Bands mitmachen?
Ja, natürlich.
Würden da Bands mitmachen, die du kennst?
Nur.
Wer?
Ich kenne alle.
Nein, das ist
und
ja, das weiß
kennen
das
mich.
Wissen
du
wir
kannst
ja.
dir jeden fragen.
Na, würden Anayo bei sowas mitmachen?
Nein.
Würde es die Antwort vielleicht geben, die dann nochmal da auftritt?
Ich sah so gut aus zu der Zeit, als meine erste Band sich formierte, aber es gab einfach kein Musikfernsehen, es gab keine Seifenopern, scheiße. Egal.
Aber es gibt die Hamburger Schule, ja seitdem, habe ich auch heute ganz oft gelesen. Die Antwort ist der Anfang der Hamburger Schule.
Das kann ich nicht abstreiten. Ich habe ein paar Parolen ausgegeben, aber niemand darf mich für das verantwortlich machen, was draus geworden ist. Aber das wäre wieder, wie gesagt, ein anderes Panel. Die Hamburger Schule hat sich totgesiegt und ich müsste zu weit ausholen. Auf jeden Fall, ich will wenn du das beenden willst, ich möchte...
Ich habe gerade so viel Spaß, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ich kann mir also eine Menge Spaß vorstellen.
Jetzt hab ich wieder keinen Spaß. Okay, also wir albern jetzt hier rum. Das wird ja vielleicht auch so ein bisschen verbale Selbstbefriedigung. Das ist auch nicht so gut. Vielen Dank. Dass
Warum nicht? Was ist so schmutzig daran?
Können wir uns beide jetzt auf einen Schluss einigen? Mhm. Möchtet ihr, dass wir weiter hier so rumquatschen? Warum haben so viele Independent-Labels nicht funktioniert? Die unter anderem von Leuten gemacht wurden, die in der Hamburger Schule zu Hause waren und so.
Weil man stundenlang rumsitzen muss und rechnen muss, das macht man nicht so gern.
So einfach ist es.
Ja.
Weil ein Traum und jede Menge Energie allein nicht ausreichen, um halt langfristig Musik machen zu können. Das bedeutet, wir werden ewig nur Menschen mit Musik Geld verdienen sehen, die Dieter Bohlen heißen.
Dieter hat es ja auch nicht immer leicht gehabt. Das wird wir sehen. Und niemand hat so viele Flops gehabt am Anfang seiner Karriere wie Dieter Bohlen.
Hast du den mal getroffen?
Ich habe ihn mal auf der Straße gesehen, wie er, das kann man sich nicht ausdenken, wie er bei S. Oliver eingekauft hat. Was soll ich dazu sagen?
So ein Scheiß, der hat da nie eingekauft. Der hat da nur die Sachen abgeholt und hat das bekommen. Der musste da kein Geld bezahlen. Der hat's richtig gemacht.
Das ist so unmoralisch. Ich könnte auch gerade das erst Oliver-Klammer machen.
Hast du jemals, das würde mich auch interessieren, hast du jemals sowas gehabt wie so ein Deal mit Leuten, die dir Sachen gegeben haben, nur damit du sie benutzt oder anziehst? Also die Sachen, nicht die Leute?
Einmal, das ist zu schmutzig und jetzt wird es vielleicht wirklich langweilig. Wir reden einfach so lange weiter, bis all die Leute, die hingekommen sind, wieder abhauen.
Du glaubst doch wohl nicht, dass
okay,
die nicht irgendwann gehen.
Okay, ich habe mal Gitarre gespielt beim Frank-Pop-Ensemble, die einen Superhit in Italien hatten mit dem Song Hip Teens Don't Wear Blue Jeans und ich war ihr Tour-Gitarrist, weil ich dachte, Italien, wow, ich komme ja nie aus Deutschland raus mit deutschsprachigem Pop. Und da haben wir gratis Sonnenbrillen gekriegt von der Firma Funk.
Krass.
Ja.
Du Verräterschwein. Das war aber doch nicht nur ein Hit in Italien, oder? Also ich kann mich erinnern, also zumindest zu dem Zeitpunkt habe ich bei Fritz moderiert, ist der Song hoch und runter gelaufen.
Ja, es lief immer im Radio, aber es war nie wirklich ein Hit. Also es war nie wirklich in den Charts. Es lief immer, jeder kennt das, es kommt bei jeder 10. Fernsehshow kommt es immer noch. Aber es war nicht in den Charts. Aber es hat alle, glaube ich, reich gemacht, die da Rechte dran hatten.
Hast du da Rechte dran?
Überhaupt nicht.
Scheiße.
Ganz im Gegenteil. Bei Hiptune Stone für Blue Jeans in einem Mittelteil gibt es immer so ein Solo, was mit einem Wawa-Pedal ist. Und wir sind aber geflogen. Das war eine echt schlecht organisierte Tour. Dann aber haben wir auch öffentliche Busse genommen und dann geflogen und dann mit dem Schiff wirklich an einem Tag. Und dann musste ich immer dieses beschissene Wawa-Pedal mitschleppen. Das wird jetzt zu speziell vielleicht.
Zum Musikspezial-Quatsche, ja.
Obwohl.
19-Zoll-Gespräch.
Gott. Italien war schon schön, aber es ist immer dreckig unter den Hotelbetten.
Vielen Dank. Jetzt lasse ich es dann halt mit dem Wort wirklich gut sein lassen.
War das nicht interessant genug? War das nicht interessant?
Das war total spannend und interessant, aber ich muss immer versuchen, man muss bei dir immer nur warten, wann einer deiner Monologe zu Ende ist. Meistens hört es mit einer Pointe auf. Und das lasse ich so stehen. Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben jetzt 2 Zugaben quasi gegeben.
Vielen Dank für eure Geduld, Freunde. Vielen Dank für euer Interesse und ich hoffe, wir haben viel Spaß hier.
Bernd Begemann auf der Pop-Up 2009. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt bist du auf meiner Liste.